Was zählt wirklich? Wir leben ja in einer Zeit, wo sich so vieles verändert. Am besten kann man das vielleicht so sehen, wenn Sie sich in einer Gegend sehr gut auskennen, wo Sie vielleicht jahrelang gelebt haben, aber schon länger nicht mehr da waren. Und dann wieder hinkommen, da kann es dann gut sein, dass man die Gegend nicht mehr so vorfindet, wie man es eigentlich gewöhnt ist, weil sich halt einfach vieles verändert hat. Und irgendwie hat man das Gefühl, wenn man, bevor man hingeht, also eigentlich müsste doch noch alles so sein, wie man es in Erinnerung drin hat. Besonders krass ist es, wenn die Zeit, die dazwischen vergangen ist, gar nicht so lange ist. Wenn ich zum Beispiel so all halbes Jahr oder all Jahr nach Basel fahre, da staune ich auch immer wieder jedes Mal, was sich dort alles verändert. Ich erkenne zwar noch die Stadt wieder, ich sehe, es ist Basel, ich muss da nicht sagen, oh, bin ich da richtig oder hat mich mein Navigationsgerät an den falschen Ort geführt? Ich erkenne Basel, aber trotzdem gibt es immer wieder Sachen, wo ich sage, oh, was ist denn hier geschehen? Wenn man sich jetzt da an solche Veränderungen nicht anpasst, dann kann es gut sein, dass man gute Dinge nicht mitbekommt, dass man sie verpasst. Dann, wenn man halt einfach denkt, nee, ich weiß alles, es muss so sein, wie ich es in Erinnerung habe, dann können wirklich tolle Sachen, kann man nicht dann denken. Zum Beispiel eine neue Umgehungsstraße, die einen dann ums Zentrum hindurchführt, dass man nicht durch das ganze Zentrum, Stadtzentrum durchfahren muss. So ist es gut, wenn man auf Veränderungen eingeht. Denn es gibt immer Veränderungen. Es ist so, die Welt dreht sich, die Zeit läuft. Und das kann man nicht anhalten. Man kann nicht sagen, so, Zeit, halt an, stopp. Das geht nicht. Das war auch Paulus bewusst. Wie er es im 1. Korintherbrief, im 7. Kapitel, in den Versen 29 bis 31 geschrieben hat. Das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Fordern sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die, die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die, die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als bräuchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Paulus hat in diesen paar Zeilen so die Rahmenbedingungen aufgezeigt. Denn wir sind wirklich in einer Welt, in einer vergehenden Welt und in einer ganz schnellen Zeit. Oder halt es, um es mit den Worten von Paulus auszudrücken, die Zeit, die ist kurz und die Welt vergeht. Ich finde es eigentlich sehr spannend, dass das Paulus aufgeschrieben hat und es gibt da sicher auch Menschen, die das widersprechen würden, dass die Welt vergehen wird und die Zeit so schnell ist. Aber genau die Wissenschaft bestätigt dies. Teile von dem, was Paulus schon vor fast 2000 Jahren geschrieben hat. So ist es bei den Astrophysikern die Rede vom Ende der Welt. Und da wird nicht diskutiert, ob es ein Ende gibt, sondern wann. Und auch wird vielleicht noch darüber diskutiert, wie. Ist es jetzt ein Meteor, der auf die Erde einschlägt? Oder gibt es eine Sonnenexplosion, eine Supernova? Und dann wird die Erde verschlungen? Und so weiter. Das ganz Spannende ist, bei diesen Wissenschaftlern ist selbst vom Ende des Universums die Rede. Sie bestätigen somit, ja, die Erde wird vergehen. Wie auch alles auf Erden. Das ist ein Kreislauf, der von Gott geschaffen wurde. Ein Kreislauf von neuem Entstehen und von dem Sterben, dann sind alle unterworfen. Wenn man hinausschaut jetzt in die Natur, wenn man so in den Wald geht, sieht man, wie die Bäume so richtig schön die Herbstfarben bekommen, die Blätter gelb, grün, rot, alle Farben haben. Aber das bedeutet eigentlich, die Blätter, die sterben. Sie machen Platz, damit dann im Frühjahr wieder neue Blätter entstehen können. Und das, dem sind auch wir diesem Kreislauf unterworfen. Auch uns begegnet der Tod wenn geliebte Menschen von uns gehen müssen, wenn sie sterben. Und auf der anderen Seite haben wir dann auch, dass wir Geburten miterleben können, wo neues Leben entsteht, wo neue Menschen groß werden und Persönlichkeiten sich bilden. Das ist der Kreislauf der Welt. Und dem ist alles auf der Welt und auch die Welt selber unterworfen. So wird es eigentlich auch klar. Es ist Eile geboten. Wir müssen die Zeit auskaufen. Und das haben auch eigentlich alle Menschen schon tief in sich drin bemerkt. So muss heute auch alles viel schneller oder immer wie schneller gehen. Nehmen wir zum Beispiel einen Hausbau. Wenn man ein Haus bauen will oder es gebaut werden soll, dann sollte es eigentlich schon vorgestern fertig sein, bevor überhaupt begonnen wurde, irgendetwas dran zu tun. Und dann geschieht der Bau so schnell, dass die Wände gar keine Zeit haben auszutrocknen, schon ist die Wohnung oder das Haus bezogen. So schnell muss das immer gehen und es geht immer wie schneller. Und dieser Geschwindigkeit ist alles unterworfen, auch unser Leben, das muss auch immer wie schneller gehen. Wir waren da mal in einem Museum, welches zum Thema hatte die Zeit. Also es war so ein Zeitmuseum. Und da war es spannend zu sehen, wie sich der Ablauf von den Menschen in den Jahren verändert hat. Der durchschnittliche Tagesablauf. Ganz früher wurde mit Tageslicht aufgestanden und man hat sich dann auch wieder bereit gemacht, ins Bett zu gehen, wenn die Sonne untergegangen ist. Heute ist es anders. Da steht man zu einer bestimmten Uhrzeit auf und geht dann auch irgendwann dann ins Bett. Aber die Tageszeit, das Licht spielt keine Rolle. Auch hat man heute weniger freie Zeiten als früher. Man darf es jetzt nicht verwechseln mit Freizeit. Weil Freizeit, das haben wir vieles, aber wir haben ja eben auch die ganzen Freizeitbeschäftigungen, dass man ja nicht in eine Ruhepause hineinkommt. Und das ist das, was früher mehr gab. Ruhepausen. Pausen, wo man auch mal nachdenken konnte. So kann es dann auch geschehen, dass man heute die Aussage gebraucht, eigentlich wäre es gut, wenn man entschleunigt. Wenn man diesem Zeitkreislauf, dieser Zeitspirale mal ein bisschen auf die Bremse tritt und nicht ganz alles so noch weiter beschleunigt. Aber dagegen steht ja das Gebot, dass wir die Zeit auskaufen sollen. Und wenn man dann wirklich immer weitermacht, dann hat man eben keine Zeit zu überlegen. Dann können einem Aussagen begegnen, wie zum Beispiel es in Fernsehshows geschieht, wo wenn jemand gefragt wird oder eingeladen wird, so bitte besuch du jetzt eine einsame Insel. Auf dieser Insel hat es nichts. Und du darfst eine Sache mitnehmen. Was nimmst du mit? Und dann wird gesagt, ja, also meine Haarpflege, die brauche ich schon, oder mein Mobiltelefon. So gefangen sind wir in diesem Zeitstrudel hin drin, in diesem Geschwindigkeitsrausch. Und das kann sogar dann im Extrem sein, dass bei einer Katastrophe eine Person ihren nagelneuen großen Fernseher mitnimmt und das Haustier zu Hause lässt. Ist aber eigentlich die Eile so schlecht? Nein, denn es gibt eine gute Eile. Eine Eile, wo man sich Zeit nimmt, nachzudenken, zu überlegen. So hat der Schreinermeister, wo ich in der Lehre war, zu mir bzw. zu allen Schreinerlehrlingen gesagt, schaut mal, ein guter Schreiner ist ein fauler Schreiner. Weil der faule Schreiner, der überlegt sich zuerst, was brauche ich alles für das, was ich dort an diesem Ort tun muss. Er überlegt sich, sucht dann alle zusammen und geht einmal hin. Der andere Schreiner geht hin, merkt, oh, das fehlt mir, geht wieder zurück, geht wieder hin, merkt, oh, es fehlt noch etwas weiteres, geht hin und her und hat am Schluss viel weniger Zeit. Oder es gibt auch den Spruch, mach langsam, es eilt. Wenn man das nicht macht, wenn man sich nicht die Zeit nimmt, dann kann es sein, dass man in die Hektik verfällt und am Schluss hat man wirklich Zeit verloren. Denn die Eile nimmt einem die Zeit oder die Hektik, sie nimmt die Zeit, dass man sich besinnen kann. Besinnen auf das, was wichtig ist. Es ist gut, wenn wir uns der Frage stellen, was brauche ich? Was braucht man wirklich im Leben? Und das ist diese Eile, welche uns die Bibel zeigt, die sie uns aufzeigt. Dieser Eilruf zieht durch die Bibel hindurch. Und er ist uns eigentlich auch vertraut. Es ist der Ruf, der Herr kommt bald. Christus kommt. Das ist das, was verkündigt wird. Und auch, was wir uns einander zurufen. Schau, der Erlöser, er lebt. Er kommt. Er, der für dich gestorben ist. Er, der den Tod überwunden hat. Er kommt. Und er wird neues Leben schenken. Das ist unser Glaube. Und das ist das, worauf wir auch hoffen, was unsere Hoffnung ist. Und da stellt sich dann die Frage, ist Christus in deinem Leben? Wenn nicht, ist es diese eine Sache, die dann wirklich eilt. Dass man Christus ergreift, dass man Christus in sein Leben hinein lässt, ihn aufnimmt. Das ist diese eine Sache, wo man wirklich keine Zeit verlieren sollte. Denn er ist der Wichtigste und er ist das, was wir zum Leben brauchen. Durch ihn schenkt Gott uns Vergebung. Vergebung für unseren Fehler. Den Fehler, ohne ihn, ohne Gott zu leben. Mit Christus bekommen wir Anteil am Neuen. Anteil am neuen Leben, welches er uns schenkt. Anteil an der neuen Erde, die Gott erschaffen wird. Und dann werden wir dann auch wieder Gemeinschaft haben, eine ganz tiefe und endgültige Gemeinschaft mit Gott. Weil wir halt eben Christus kennen und er uns mitnimmt in diese Gemeinschaft zu seinem Vater. Deswegen rufen wir uns zu, Christus kommt. Denn wir wissen nicht, wann das geschehen wird. Und so zeigt nämlich dieser Ruf auf, bereite dich vor. Christus, er könnte jeden Augenblick kommen. Und dieser Ruf soll dazu anregen, sich der Frage zu stellen, bin ich dafür bereit? Habe ich das Wichtigste? Und wenn ich es habe, dann kommt auch das Bedürfnis auf, diese Frage weiterzurufen, weiterzugeben, auch allen anderen Menschen zu stellen. Dass sie auch sich der Frage stellen, der Frage, ja, was zählt denn für mich wirklich alles in meinem Leben? Was ist wirklich wichtig? Und Paulus macht darauf gibt eine Antwort. Eine Antwort, die vielleicht nicht alle gerne hören. Er sagt nämlich, also eigentlich alles. Alles, was in der Welt wirklich wichtig ist oder da es wichtig zählt, das ist eigentlich belanglos. Alle Werte oder Bewertungen in dieser Welt oder in unserer Gesellschaft, die sind bedeutungslos. Ob man verheiratet ist oder Single, das ist nicht der Wertmaßstab, wonach sich alles richtet. Ob die Gefühle, ob man da traurig ist oder freudig, das ist nicht der oberste Maßstab. Sicher, die Gefühle sind wichtig und die zu unterdrücken, das soll man auch nicht. Aber es ist trotzdem nicht, die Gefühle sind nicht das Grundgesetz, wonach sich alles andere richten soll. Und auch der Besitz, das ist keine Bewertungsmöglichkeit. Denn was zählen all die Dinge, all die Güter einmal in der Ewigkeit? Wenn wir sterben, können wir nichts mitnehmen. Christus, er befreit uns von all diesen Bewertungskriterien, die in der Welt herrschen. Er befreit uns von dem Zwang, man muss heiraten, man muss ledig sein, man muss traurig sein in jener Situation und man muss freudig sein in der anderen Situation, man muss ein eigenes Haus haben oder ein eigenes Haus bauen, man muss dieses und jenes und sowieso überhaupt. Davon befreit er uns. Luther hat es eigentlich mal schön zusammengefasst. Er hat gesagt, wir sind in Christus ein freier Herr über alle Dinge. Denn für uns Christen zählt die Sicht von Gott. Das, was er als Schatz beschreibt, das ist für uns wichtig. Das ist erstrebenswert. Wenn er uns etwas gibt, wenn er uns etwas schenkt, dann ist das, was gut ist, das, worauf wir uns freuen können. Wenn er uns zeigt, also schau mal, es ist ja gut, dieses zu tun, dann hat das einen Wert für uns. Und wenn Gott etwas als wertvoll ansieht, dann ist das der Schatz, wonach wir streben, den zu erlangen. Es ist eigentlich das halt eben für uns wirklich vom Belang, was für die Ewigkeit zählt. Also, alles, was Gott liebt und was ihm gefällt, das ist erstrebenswert und wichtig. Das ist das, was wirklich zählt. Amen.